Ich darf Sie heute willkommen heißen zu einem besonderen Fest. Wir feiern heute das Dreieinigkeitsfest und ich weiß, dass es Ihnen so geht wie allen anderen Mitchristen. Es hat noch nie einen gegeben, der mit seinem Denken Gott begreifen konnte. Mir hat sehr geholfen der Satz eines Lehrers meiner Studienzeit, der gesagt hat, es gibt im Glauben Einbahnstraßen. Die kann man nur von der einen Seite her begehen. Und dazu gehört ganz bestimmt die Anbetung Gottes, der uns auf dreifache Weise begegnet. Als der Schöpfer, als der Erlöser, als der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet und doch ein Gott ist. Und es gibt viele Schriftstellen, ich will sie heute grüßen, mit dem Gruß des Paulus, mit dem er seinen zweiten Korintherbrief abschließt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wir singen ein Lied, das Terstegen gedichtet hat, der in der Stille sehr viel über die Geheimnisse der Schrift und der Offenbarung nachgedacht hat, 140. Und da besingt er dieses Wunder, dieses Geheimnis Gottes, Brunn alles Heils, dich ehren wir. 140, wir singen alle 5 Verse. Lasst uns beten. Du, unser freundlicher Herr, unser lieber Gott, wir wollen dich anbeten und stehen vor dir als solche, die nur Bruchteile begreifen können von deiner Macht und von deiner Größe und doch überwältigt sind von deiner Güte, mit der du uns beschenkst, mit der du uns nachgehst. Wir freuen uns so an diesem Morgen, in dieser Frühlingswelt, in diesem Sonnenschein. Wir freuen uns an der Gesundheit in unserem Leben und danken dir, Schöpfer unseres Wesens. Und wir danken dir, Jesus Christus, dass du uns begegnet bist, dass du uns gesucht hast als der gute Hirte und dass du dein Leben für uns gelassen hast. Und dass dein Heiliger Geist uns ganz durchdringen und erleuchten will, uns das Glauben groß macht. Wir können nur bitten, dass du auch heute zu uns redest, als Herr und ewiger, lebendiger Gott. Und vor dir wollen wir jetzt in der Stille auch alles niederlegen, was uns bedrückt und belastet und beschwert, auch an Übertretung und Schuld und Versäumnissen. Wir beten in der Stille. Wir danken dir, Herr, dass bei dir viel Vergebung ist. Amen. Schlagen Sie in Ihren Gesangbüchern bitte auf die Nummer 736. Wir wollen einen Psalm miteinander sprechen und dann prägen sich uns die Worte auch ein. Die Psalmen möchten auch in Ihrem täglichen Leben, Gebetsleben, Ihnen ein wichtiger Begleiter sein. Nummer 736, der Psalm 91. Und wir sprechen den Psalm einfach so ganz miteinander von Anfang an. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Ich will ihm zeigen mein Heil. Freuen Sie sich an der Gegenwart des lebendigen Gottes. Es wäre schlimm, wir würden grübeln an Dingen, die Gott unserem Verstehen verschlossen hat. Es gibt noch viele Dinge des Glaubens, die wir mit unserem Verstand nicht begreifen können. Dazu gehört zum Beispiel auch das Wunder der Erwählung. Ich kann es nur dankbar sagen, es war nicht mein Verdienst, sondern Gottes unendliches Erbarmen, dass er mir nachgegangen ist. Wieder so eine Einbahnstraße. Aber Sie werden es mit Ihren Gedanken auch in unendlichen Diskussionen nicht klären können. Es wird uns einmal klar werden, wenn wir nicht mehr durch ein dunkles Glas blicken, sondern von Angesicht zu Angesicht, Gott schauen dürfen. Wir wollen miteinander das Lied singen von der Kraft des Geistes Gottes, 137, Geist des Glaubens, Geist der Stärke. Dort wird in den einzelnen Versen beschrieben, wie der Geist Gottes schon in den großen Zeugengestalten des alten Bundes so mächtige Taten gewirkt hat, indem er nämlich Menschen festgemacht hat, im Glauben, in der Fürbitte, im Kämpfen, im Streiten. Und wir singen von diesem Lied 137, die Verse 1 bis 3 und dann den 7. Vers. Über die Pfingsttage war ich im Frankenwald in Bobengrün bei einem großen Jugendtreffen. Und das ist ja immer etwas der Kummer, wenn dann bei diesen großen Open-Air-Meetings, Freilufttreffen, dann das schlechte Wetter kommt. Und wir waren so glücklich, dass die Sonne strahlt und es eine richtige sommerliche Temperatur war. Wir waren noch sehr übermütig am Sonntag um die Mittagszeit, als die schwarzen Wolken vorüberzogen. Das wird vorübergehen, aber dann hat das Gewitter sich genau dort über dieser Stelle festgebissen, wo wir saßen. Die ersten sind geflohen mit ihren Regenschirmen und dann kam Hagel und Blitz. So schlimm, dass auch der Blitz einschlug in die ganze Mikrofonanlage. Wir haben erst später gemerkt, was hätte dort ein großes Unglück passieren können. Ich wohnte bei einem Förster, der hat mir gesagt, wie lebensgefährlich es ist beim Gewitter im Wald und dann Tausende von Menschen auf einer Stelle, wo viel Metall war unter Bäumen. Und dann sagte einer, ja, warum hat uns Gott eigentlich die Gebete nicht erhört? Und dann habe ich gesagt, vielleicht ist ganz gut, dass die jungen Leute schon früh merken, dass Gott manchmal anders führt, als wir gerne hätten. Es war dann am Ende dieses Gewitters, wo es wüst von allen Seiten schüttete, dass plötzlich die Sonne durchbrach und über diesem Podium ein Regenbogen aufleuchtete. Ein Zeichen der Güte Gottes. Und dass man wirklich weiß, und so war es dann auch an dem Abschlusstag, wo wieder die Sonne hervorkam und wir einen schönen Abschluss haben konnten, wenn uns der Geist Gottes nur festmacht im Glauben, dass wir nicht abhängig sind von dunklen Wetterwolken und von Gefühlen und von nassen Socken und so, sondern wenn unser Glaube fest bleibt am Wort und auf Christus blickt, das will der Geist Gottes. Und so lesen wir jetzt heute Morgen aus dem Johannesevangelium, Johannes 3. Das Gespräch Jesu mit Nikodemus. Es ist schade, dass wir es nicht ganz lesen können und auch behandeln können. Es führt dann noch viel weiter. Ich wollte eigentlich ursprünglich nur über Vers 8, 1 bis 8 predigen, aber ich möchte jetzt doch weiterlesen bis 15, Johannes 3, 1 bis 15, Seite 112 in den Bibeln in ihren Reihen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus. Unten ist angegeben, wo der Name nochmal vorkommt. Wir treffen ihn ja an ganz wichtigen Stellen des Lebens Jesu noch einmal. Es ist interessant, was aus diesem Gespräch Jesu wurde. Einer von den Oberen der Juden, von den Leitern, von den Führern, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, Rabbi heißt das, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Und jetzt geht ja Jesus nicht direkt auf seine Sache ein, sondern jetzt geht Jesus auf einen anderen Punkt zu. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Haben Sie die schwierige Konstruktion verstanden? Nur wenn einer neu geboren ist, kann er das Reich Gottes überhaupt erkennen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib kriechen und geboren werden? Jesus antwortete, es sind dreimal in diesem Abschnitt diese ganz wichtigen, von Jesus selbst dick unterstrichenen Offenbarungsworte. Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Und noch einmal, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr nehmt aber unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Ja, dieses Wort, das Jesus gerne gebraucht, das Wort vom Weltenrichter. Der, der am Ende der Tage alle Menschen richtet, der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Also in Jerusalem haben sich bei Nacht auf den Gassen, auf den dunklen Gassen, sicher nur wenige Menschen herumgetrieben. Vielleicht ein paar Diebe, die geschaut haben, wo sie einklettern können. Vielleicht jemand, der zu einem konspirativen Treff geht. Und Da war diese Gestalt, die da nicht in dieses Nachtleben von Jerusalem hineinpasste. Dieser Kirchenmann, angesehen sogar, wie später im Evangelium heißt, ein Mitglied des Hohen Rates, ein Pharisäer. Er interessiert sich für Jesus, er ist aufgeschlossen, er hat Fragen. Warum geht er denn bei Nacht zu Jesus? Weil man nachts besser diskutieren kann, weil man nicht auf die Uhr schauen muss und mehr Zeit hat. Sicher auch aus Furcht vor seinen Kollegen. Was sagen denn die Leute? Sie kennen das, wie das ist, wenn man die ersten tastenden Schritte im Glauben geht. Und ihn hat das tief beeindruckt, als er zum ersten Mal Jesus predigen hörte oder ihn erlebte. Vor allem die Wunder müssen ihn ungeheuer beeindruckt haben. Und darum versteckt er sich noch etwas. Und Jesus geht darauf ein. Das möchte ich mal am Anfang ganz dick unterstreichen. Jesus sucht Menschen, auch Pharisäer. Es ist keiner in dieser Welt, wo Jesus von vornherein sagt, mit dir rede ich nicht. Du interessierst mich nicht. Ob einer hoch oder tief ist, gebildet oder schwach oder krank, er geht jedem nach. Und er diskutiert auch gerne, weil er weiß, dass Menschen gerne diskutieren. Unsere Zeit ist ja besonders diskutierwütig. Und das ist gut so. Mit der Diskussion haben wir schon manches klären können, haben schon mancher Frage auf den Grund gehen können. Wir haben schon manches Rätsel entschlüsselt. Wir haben manches Tabu entschleiert. Und wir haben Wichtiges entdeckt durch die heftigen Diskussionen. Und das ist doch schön, dass Jesus sich unseren Fragen stellt. Ich will das auch all denen sagen, die Zweifel haben. Aber das Beste ist, red mit deinen, über deine Zweifel mit Jesus. Er redet mit uns. Er geht auf unsere Fragen ein, er hört alles an und er stellt sich unserem Gespräch. Stell mir so malerisch vor, in einer solchen Hütte dort am Rundfenster, wo die Öllampe brennt, da saßen die beiden, angeregt, sich unterhaltend. Und doch die wesentlichen Fragen des Lebens, es ist ja immer wichtig, dass diese Diskussionen, die wir über den Glauben führen, keine nutzlosen Diskussionen sind. Haben Sie auch schon in Hauskreisen erlebt oder in Gesprächen, dass man nach 4 Stunden feststellt, man steht eigentlich immer noch am Anfang, man kam keinen Meter vorwärts. Und die Probleme sind immer noch da. Das kommt ja davon her, dass unsere Diskussionen oft nur so ein Ping-Pong-Spiel sind, wie ein Tischtennis. Wirft man hierüber den Ball und dorthin und man antwortet einfach, man hört nicht richtig zu. Und bei Jesus ist noch was Besonderes. Wenn Jesus mit uns diskutiert, dann nennt er plötzlich Dinge, die sich der Diskussion entziehen. Und das ärgert manchmal. Mir hat einer neulich gesagt, also wenn ich mit Christen rede, dann kommen die plötzlich mit Jesus und dann ist die Diskussion zu Ende. Ja, da ist irgendwo ein Punkt, wo man dann anfangen muss und sagen, aber jetzt geht es darum, dass ich Konsequenzen ziehe. Da geht es plötzlich um was anderes. Jesus spricht ja in diesem Abschnitt so deutlich, diesem Gespräch mit Nikodemus, wir reden, was wir wissen. So kann kein Mensch reden. Auch wenn ein ganz kluger Mensch ist, würde nie so reden. Wir reden, was wir wissen. Vers 11. Und das streicht das noch einmal durch dieses doppelte Amen. Wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Jesus kommt als der Offenbarer Gottes, der uns völlig verlässlich, absolut überzeugend zeigen will, wie das ist mit dem Reich Gottes, wie das ist mit dem lebendigen Gott. Dass man wirklich Boden unter den Füßen hat. Und deshalb macht das auch Jesus in diesem Gespräch mit dem Nikodemus so, dass er ihm plötzlich sagt, du Nikodemus, du musst Erfahrungen machen im Leben. Erfahrungen mit der Macht Gottes. Darüber kann man immer diskutieren, da muss man was ausprobieren. Da geht es ums Erleben, ums Erfahren. Mein erster Punkt. Man muss die Macht Gottes hautnah erleben und entdecken. Darf ich nochmal zurückblenden? Was hat eigentlich den Nikodemus interessiert? Er hat sich interessiert für das Geheimnis Jesus. Er war neugierig, so wie viele Menschen um uns her neugierig sind. wenn im Spiegel, im Fokus, im Stern diese Jesus-Serien kommen, ob sie was Neues entdecken über ihn. So war sicher Nikodemus zu Jesus gekommen. Was ist das bloß? Was steckt hinter der Person? Das kann es doch nicht sein, dass er der Sohn Gottes ist, oder ist das doch, oder wie ist das? Er muss doch irgendwie mir sich zu enthüllen geben. Und auf dieser Suche, Jesus zu entdecken, war er eigentlich bereit, sehr weit mit Jesus zu gehen im Gespräch. Und dann sagt Jesus ihm ganz schroff und sagt, du musst die Macht Gottes erfahren. Du musst sie erleben. Das ist eine ganz andere Kategorie, sagen wir, eine ganz andere Ebene als das Diskutieren. Du musst in deinem Leben etwas erleben und erfahren. Ich bin überzeugt, wenn heute Jesus ein Zeichen am Himmel machen würde, ein riesiges Wunderzeichen, die Menschen würden im Fernsehen drüber reden und sie würden in den Zeitungen darüber schreiben, es würden Abhandlungen der Wissenschaft drüber gemacht. Wenn Jesus etwas ganz Besonderes zum Erleben geben würde, zum Erfahren, Sie wissen doch schon, wie das ist, wenn irgendwo ein Wundertäter ist, der irgendeine spektakuläre Heilung macht, dann fahren die Leute mit Omnibussen dorthin und wollen das besichtigen und wollen das untersuchen und wollen die Story wieder und wieder hören. Also irgendetwas Außergewöhnliches von der Macht Gottes erleben, das interessiert die Leute. Und wie würde es uns eigentlich brennend interessieren, wenn doch einmal Jesus in dieser Welt eine Veränderung schaffen würde, etwas, was man sehen kann. Haben die Leute ja oft gesagt, wenn einmal Gott eingreifen würde und das Unrecht zurückdrängen würde und das Böse der Menschen, die Gesellschaft verändern oder die Welt verändern. Das ist eine alte Sehnsucht. Wo bleibt denn Gottes Macht, die man sehen, erfahren kann? Warum ist das immer bloß im Wort? Und dann sagt Jesus in Nikodemus, du, das kann man erfahren. An dir selber. Du musst das an dir selber erleben. Eine Veränderung ohnegleichen. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst ein neuer Mensch werden. Darf ich nochmal da kurz einsetzen bei dieser Sache von der Weltveränderung? Das interessiert uns ja heute brennend, Weltveränderung. Also die Christenheit bewegt das auch sehr. Wie können wir die Welt verändern? Christen verändern die Welt, sagen manche sehr kühn. Ich bin da immer vorsichtiger. Hab nicht den Eindruck, dass wir so viel verändern. Auch nach der Prophetie wird sich die Welt gar nicht verändern. Es gibt kein Wort in der Bibel, kein Wort, wo Gott uns aufgetragen hat, die Welt zu verändern. Es ist schön, wenn Sie das Unrecht und das Böse abschaffen können. Ich habe auch schon den Traum gehabt. Aber es ist überheblich, pausbäckig, vermessen, das zu sagen. Ich kann das Böse tun, ich kann die Welt verändern. Es ist ja immer wieder frustrierend, wenn man merkt, ich verändere gar nicht viel durch mein Tun. Nein, wo ist uns das verheißen, dass wir die Welt verändern? Es gibt in der Bibel immer nur eine Botschaft. Verändert euch, verändert euch, verändert du dein Leben. Ist doch interessant, dass diese wichtige Sache von uns unterschlagen wird. Man kann sogar überall große Worte hören von der Weltveränderung. Es ist in unseren Tagen fast ein Thema der Christen. Es ist ja immer wieder der Traum durch die Ideologien, man wird die Welt verändern. Was verändert sich eigentlich? Der Mensch muss sich verändern. Da drüben im Schaufenster hat die Frau Bayer ein Plakat reingehängt. Ich habe es erst vorhin gesehen, wie das zur Predigt heute passt. Vom Einstein. Nicht die Atomenergie ist Problem, sondern das menschliche Herz, sagt Einstein. Wir wissen doch ganz genau, wo die Probleme liegen. Das ist doch die Flucht und Jesus legt immer den Finger drauf. Ich verstehe, dass deshalb viele Leute jetzt schon aussteigen und sagen, komm, jetzt will ich gar nicht mehr zuhören. Weil Jesus nicht mit uns über die Weltprobleme redet, sondern um mein Herz. Und die Weltprobleme sind nur die menschlichen Probleme addiert. Zusammen auf einen großen Haufen geworfen. Wenn man einmal sieht, wie die Familiennöte sind, der Streit mit Kollegen in der Nachbarschaft, unser Egoismus in der Gesellschaft, wie das immer weitergeht und immer größere Kreise zieht und Jesus legt den Finger drauf und ruft von Anfang an, kehrt um. Eine persönliche Entscheidung ist gefordert. Du sollst ein neues Leben beginnen, ein ganz, ganz neues Leben von Gott neu geschaffen. Das ist Gottes Weltveränderung, indem er anfängt, uns zur Buße, zur Umkehr zu rufen. Nikodemus, sagt Jesus zu ihm, du, da ist die Diskussion eigentlich zu Ende. Du interessierst dich fürs Reich Gottes, lass doch das Reich Gottes einmal in deinem Leben anbrechen. Darf ich Sie an einen Satz erinnern? Eines der wichtigsten reformatorischen Bekenntnisse neben dem kleinen Katechismus ist der Heidelberger Katechismus. Darf ich Ihnen das sehr empfehlen, wenn Sie den einmal wieder in die Finger bekommen, der geht zurück auf die reformierte Tradition, während ja der kleine Katechismus von Luther stammt. Und im Heidelberger Katechismus heißt es über des Menschen Herz, was bekennt da ein Christ? Ich bin von Natur geneigt, von meinem Wesen her geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Da liegt das Problem. Und da ist keiner von uns ausgenommen. Und deshalb debattiert Jesus nicht endlos, sondern er sagt, du musst die Macht Gottes einmal erleben, in der Veränderung deines bösen Herzens. Du musst die Macht Gottes einmal erleben. Nicht in einem spektakulären Schauzeichen, sondern ganz direkt, hautnah, viel mehr bei dir selber. Mein zweiter Punkt, das ist möglich. Dieses gewaltige Wunder ist möglich. Interessiert ja den Nikodemus, wie das funktioniert. Das wäre ja schön, wenn man sein Leben verändern könnte. Haben Sie schon mit Leuten diskutiert? Eigentlich fast überall treffen Sie die Leute, die sagen, ich brauche keinen Gott. In diesen Tagen sagte mir jemand, das wäre ja billig, wenn ich das bloß auf Gott abschieben würde, der mir helfen müsste. Ich möchte es selber erzwingen. Und dann setze ich immer nach und sage, ja, schaffen Sie es. Dann sagen die immer, nicht ganz. Aber diese angeblichen 5% machen ja 98% unseres Lebens aus. Der großen Nöte, an denen wir täglich scheitern. Ich will es mit eigener Kraft packen und der Pharisäer Nikodemus war ja einer, der in seiner jüdischen Tradition mit einer Leidenschaft Gott dienen wollte und es schaffen wollte. Und er sagt, wie macht man denn das? Und als Jesus noch vom Geborenwerden erzählt, da muss er grinsen und sagt, ich habe das mal im Kindergarten gehört, wie die Babys herkommen. Und jetzt kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie das bei mir nochmal sein könnte, dass ich nochmal gezeugt werde im Mutterleib und aus meiner Mutter herauskrieche und so fort. Die war also früher auch nicht unterbelichtet. Deshalb sagt er so witzig und sagt, ich kann doch nicht nochmal geboren werden, ich bin doch als alter Mensch einer, der leben muss mit seiner irdischen Existenz. Und jetzt sagen Sie mal, wie ist das in Ihrem Christenleben? Sie sind doch auch einer, der noch mit seiner alten Art, mit seiner angeborenen Natur leben muss. Da sind wir oft von Mächten gesteuert und gerieben und gedrückt und gejagt und gehetzt und wir kommen da gar nicht richtig frei. Ich wundere mich immer wieder, wenn wir heute über die großen Fragen unserer Zeit reden und sagen, der christliche Glaube, der würde so nicht in unsere Zeit hineinpassen. Eigentlich liegt doch da das brennendste Problem für jeden Menschen heute, für jeden Einwohner in Stuttgart, für jeden Menschen in jedem Kontinent der Welt. Wie kannst du dein Böses bezwingen? Und diese Lüge, die man den Kindern eintrichtert, die ist schon schlimm. Du musst bloß wollen, dann schaffst du es. Da wäre es noch nie einer geschafft. Noch gar nie hat es ein Mensch geschafft. Und wir lügen die Kinder immer wieder neu an. Kämpfen Sie einmal richtig mit dem Bösen in sich und Sie werden merken, es wird immer schlimmer. Je mehr Sie gegen die dunklen Mächte, auch gegen die dunklen Gedanken in sich ankämpfen, dann werden die immer stärker. Wie kann ich denn mein Leben wirklich erneuern, verändern? Dass wir uns heute betrügen in den verschiedenen Weltanschauungen, ist ein ganz schlimmes Stück. Und dass man da ein bisschen Christentum noch oben drauf setzt, das macht es eigentlich erst besonders schlimm. Denn Jesus hat so deutlich immer wieder davon gesprochen, dass er dazu gekommen wäre, solche Menschen, die mit dem Bösen nicht mehr fertig werden, zu retten. Aus ihrer schrecklichen Verkrampfung des Kampfes mit dem Bösen. Und wie komme ich jetzt raus aus diesem Bösen? Wie schaffe ich denn das? Wenn ich das mit eigener Kraft tun wollte, dann ist das wie wenn ich mein Auto den Berg hinaufschiebe. Es läuft nicht, der Motor muss laufen. Es geht nicht, wenn ich das gezwungen tue. Die schwäbischen Pietisten, die Gemeinschaftsleute, die haben immer eine schöne Geschichte von einem Bauern, der einen Fuchs gezähmt hat und dann oft den gezähmten Fuchs zusammen mit den Hühnern Futter essen ließ. Er sagt, ist nur gut gegangen, solange man mit dem Stock dabei stand, sonst ist er gleich wieder über die Hühner hergefallen. Das ist nur ein bisschen gezähmt bei uns oft in der Kultur unser Wesen, dann bricht das Alte wieder vor. Es gibt doch keinen Christen, der nicht davon bedroht ist, dass alle gefährlichen, unheimlichen Abgründe sich in ihm wieder auftun. Wir wollen doch Realisten sein. Wir wollen doch offen und nüchtern dem in die Augen sehen. Ja, wenn ich es mit eigener Kraft tun wollte, dann ist das, wie wenn ich das Rad an einer Windmühle mit meinen Händen treiben wollte. Oder wie wenn ich ein Segelschiff mit meiner Puste vorwärts treiben wollte. Da geht das ja nicht. Da muss der Wind hineinblasen. Und davon redet Jesus. Und wieder bleibt ein Geheimnis da. Es ist wie beim Wind. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und plötzlich bläst er. Aus welcher Richtung er kommt. Wenn der Geist Gottes im Menschenleben wirkt, du siehst das nicht, du kannst das nicht am Puls fühlen. Auf einmal ist das Neue da. Und das entzieht sich auch unserer Nachprüfung. Ich habe so viele Menschen getroffen, wo ich beeindruckt war, was aus ihrem Leben an Güte und Liebe ausging. Und wenn die dann erzählten und sagten, das war mein Leben früher gar nicht. Ich war ein ganz anderer. Aber dann habe ich die Gnade Gottes gefunden. Und als ich mich bekehrt habe, habe ich neue Leitbilder gehabt. Und dann fing auf einmal was Neues im Leben an zu wirken. Eine Veränderung ungeheuren Ausmaßes. Ich darf Ihnen heute verkündigen und Ihnen sagen, Neugeburt ist möglich. Ob Sie in Familienkrisen sind, ob Sie mit Ihren unreinen Gedanken nicht fertig werden, ob Sie in Ihrem Leben in bösen Praktiken drinstecken, ob Sie sagen, ich leide an mir selber und an meiner Ungeduld. Der Geist Gottes will in Ihrem alten Leben erneuern und wie der Wind weht, will der Geist Gottes in Ihnen eine ganz neue Kraft sein und ganz andere Wirkungen hervorrufen. Sie können nicht wissen und erfahren, wie das geht. Es ist ein Geheimnis und doch geschieht's. So wie wir es aus den Jüngern im Neuen Testament sehen, die Jesus herausgerufen hatten, wo das Leben verändert war. Einfach, weil sie mit Jesus Christus im Glauben verbunden waren. Da schrieb einer unserer CFI-Mitarbeiter aus Uganda in seinem Brief, ein Medizintechniker aus Kampala, alle unsere Anstrengungen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein und verpuffen wie nichts. Da fragt man immer wieder, bringt es überhaupt etwas oder ist alles Unsinn? Denn wirkliche Veränderung gibt es nur da, wo Menschen sich verändern. Wenn statt Korruption Ehrlichkeit da ist und nicht jeder nur seinen Vorteil sucht. Und jetzt sagt Jesus, Amen, Amen, das passiert von oben her, von Gott her, kommt ein neuer Anfang. Du kannst es nicht erzwingen. Du kannst dich nur beschenken lassen. Und Jesus gebraucht das Wort geboren werden. Am geboren werden waren sie unbeteiligt, da waren sie passiv. Und Gott will sie neu gebären. Sie können sich bloß Christus ausliefern. Das ist ganz wichtig. Ich kann nicht mehr tun, als nur sagen, Jesus, ich möchte, dass du etwas Neues bei mir beginnst. Und das ist schon viel. Ich will nicht mehr in der alten Art weiterleben. Ich will mein Ich dir zur Verfügung stellen, damit du mein Herr bist und mein Leben bestimmen kannst. Wie wunderbar war das, als da in Jerusalem plötzlich eine Christengemeinde sich sammelte und alle Leute merken, wie die sich lieb haben, wie die miteinander teilen. Es war auch gar nicht erzwungen, da musste man auch nicht Seminare halten und ihnen erst das christliche Leben nahebringen. Es war eine geistliche Frucht. Und die Wirkung des Geistes ist, ja was denn? Liebe, Freude, Friede, Geduld. Der Geist Gottes äußert sich in Freundlichkeit, in Güte, in Sanftmut und auch in der Keuschheit. Und da sieht man, dass der Geist Gottes am Wirken ist. Gib dich Jesus hin, gib seinem Geiste Raum. Ich kann den Wind nicht bestimmen, wann er bläst. Ich darf nur bitten, Herr, ergreife mich und wirke mächtig in mir. Diese Wirkungen des Geistes Gottes sind das größte Wunder. Und dieses Wunder geschieht heute vielfach. Und ich weiß, wie Sie es in Ihrem Leben vielfach erfahren. Und selber drüber staunen. Je länger man Christ wird, umso mehr seufzt man an seiner alten Art und spürt immer noch die alten Spuren. Und dann ist es immer wieder schön, wenn man auch ab und zu feststellen kann, Gott kann aus unserem komplizierten Leben Wirkungen seines Geistes hervorrufen, machtvoll und groß. Jetzt noch zum Schluss, was muss man denn tun, dass diese neue Geburt wirklich wird bei uns und passieren kann? Was muss man denn tun? Ganz einfach, simpel. Es wird gar nicht viel von Jesus vorgeordnet, was man tun muss. Voraussetzung, man muss das nicht einüben und Trainingskurse machen oder sonst was. Jesus redet vom Wasser und vom Geist. Da haben ja manche gemeint, das sei die Taufe damit angesprochen. Das glaube ich nicht. Wenn Jesus die Taufe hier so wichtig genommen hätte, wie es manche andere heute nehmen, dann hätte er es bestimmt den Nikodemus genauer erklärt. Denn damals gab es ja nur die Johannestaufe. Die Johannestaufe war nur ein Reinigungsbad. Also das meint Jesus sicher. Lass dich reinigen von deinem alten Wesen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist das Größte, wenn ein Mensch überhaupt mal sagt, Herr, ich leide an mir. Nimm mein altes Wesen weg. Wenn man es nicht trotzig verteidigt und sagt, so bin ich eben einmal geboren. Herr, ich leide an meiner unausstehlichen Art. Es ist Sünde vor dir. Nimm's weg, reinige mich. Wenn jemand von Neuem geboren wird, aus Wasser, aus dem Reinigen des Alten und aus dem Geist Gottes, da darf man darum bitten, Herr, ich brauche deinen Geist. Lass deinen Geist mich täglich treiben. Wie ein Segel, das getrieben wird vom Wind. Herr, lass deinen Heiligen Geist in meinem Leben wirken. Darf ich nochmal sagen, es gibt kein Christenleben ohne Heiligen Geist. Natürlich. Aber das sind die größten Wirkungen des Geistes Gottes. Wenn er selbst hartgesottene Charakter verändert, ist gewaltig. Das kann kein Psychologe. Das schüttelt mir im Kopf. Der Geist Gottes kann das. Selbst eingefleischte Praktiken verändern. Und ich will jetzt gar nicht konkret über Perversionen und Nöte unseres Charakters reden. Ich bin davon überzeugt und habe es erlebt, dass der Geist Gottes von Sucht, von Gebundenheiten total befreit hat. Mag manchmal noch sein, dass das Alte vorkommt. Und dann ist so wichtig, dass wir auch nicht mit einer heimlichen Liebe das im Versteck festhalten, aber sagen, Herr, ich hasse das Alte. Ich will es nimmer haben. Ich will mich davon lossagen. Ich will doch dir gehören. Neugeboren durch Wasser und Geist, ganz einfach, das ist das Wichtige. Zu Jesus kommen, die Reinigung empfangen, mich lossagen von dem Alten, von dem Bösen, von den Praktiken, von den Dingen, die mein Leben gezeichnet haben. Aber dann redet Jesus noch von etwas. Er redet von einem Erlebnis aus der Wüste. Das muss ich Ihnen doch noch erzählen. Aus der Wüste, als die Israeliten auf dem Wüstenzug unterwegs waren und plötzlich kamen die Schlangen, die Giftschlangen. Und die kamen von überall her, es war furchtbar. Die haben sich um den Fuß gerankt, dann sind sie den Rücken hochgegangen, kamen von oben. Und wo die hinfassen wollten, überall waren diese Schlangen. Und das ist ja so ein tolles Bild für einen Menschen, der kämpft mit dem Bösen in sich. Überall muss er hinpacken. Ich werde erdrückt, ich werde erwürgt. Wenn Sie einmal den Kampf mit dem Bösen anfangen, dann ist das ein ganz tolles Bild. Und sie sind verloren, weil viel mehr Schlangen da sind, als sie Hände haben, um die von sich fernzuhalten. Und in dieser Not richtet Mose im Auftrag Gottes eine eherne Schlange auf. Und dann heißt, blickt auf diese Schlange. Wer auf die Schlange blickt, von dem weichen diese Giftschlangen. Weil die Leute sagten, Mose, wir können gerade nicht. Wir müssen zuerst unser Leben retten. Wir sind so im Kampf. Gleich, in 5 Minuten, in 10 Minuten, wenn ich die Schlangen alle los habe. Und der Mose sagt, nein, ihr müsst jetzt auf die eherne Schlange schauen. Und wenn er jetzt dorthin blickt, dann weichen die von euch. Und Jesus sagt, siehst du, Nikodemus, Gott handelt durch die Geschichte immer gleich. So wie damals ist es jetzt. Du musst aufblicken zu dem, der erhöht ist. Wer ist denn das? Das ist der gekreuzigte Jesus, auf den Gott die ganze Sünde der Welt lädt. Blicke auf dieses Kreuz Jesu. Und wenn du auf das Kreuz Jesu blickst, ein Geheimnis, wie bei dieser ehernen Schlange, dann kann das Böse nichts mehr in dir ausüben. Dann weichen die Versuchungen. Dann wirst du neu, dann kann die neue Geburt bei dir geschehen. Blick auf dieses Kreuz. Guck dorthin auf diesen Jesus, der ganz tief hinuntergestoßen wurde, der alle Last der Welt trägt und Gott macht dich frei. Es geht um neues Leben, um Erneuerung. Erneuerung ist möglich. Was muss ich denn tun? Blicke auf Jesus. Leg das Alte ab. Und gib dich ganz der Kraft dieses Geistes Gottes hin. Er will mächtig in deinem Leben wirken. Und da kann etwas Großes und Neues geschehen. Amen. Und nun singen wir vom Lied 134. Komm, o komm, du Geist des Lebens. 134. Die Verse 1 und 2. Und dann die Verse 6 und 7. 1 und 2 und 6 und 7 vom Lied 134. Lasst uns beten. Du treuer Gott und Herr, du hast so viel Erbarmen und Geduld mit uns. Auch wenn in unserem Leben sich immer wieder die Macht Satans so mächtig zeigt. Wir leiden unter all der Not unseres Lebens. Und es ist oft auch so versteckt und so heuchlerisch verdeckt, wo wir Böses tun. Wir wollen doch, dass dein Geist uns erfüllt und unser Leben erneuert wird. Und auch dort, wo wir stehen, wir Zeugen deiner Kraft und deiner Macht sein dürfen. Darum wollen wir vor dir bekennen, wo wir wieder dich und dein Wort sündigen. In dieser Zeit, wo so viel das menschliche Fleisch gelobt und verehrt wird, da wollen wir daran leiden, an dem, was nicht von dir kommt, was oft so irdisch ist, so zuchtlos. Und wir wollen dich bitten, dass du unser ganzes Leben heiligst und in Besitz nimmst, dass etwas daraus wird zu deinem Lobe und zu deiner Ehre. Wir staunen, wie du das uns verheißt und zusagst. Wir sind gespannt, was du aus unserem Leben noch machen kannst. Wir bitten dich darum, dass dein Geist uns ganz in Besitz nimmt, uns treibt und erfüllt. Gebrauche auch unsere Gemeinde, unser Zeugnis von dir, auch unsere Taten der Liebe, dass sie deine Handschrift tragen und dass du dadurch verherrlicht wirst. Wir bitten dich auch für alle Dienste, die in deinem Namen getan werden, Diensten der Liebe, Dienste auch des Eintretens für Bedrängte, auch in Notgebieten, gib du deinem Wort Nachdruck. Und du kannst auch durch diese Taten deiner Zeugen wirken, dass sie etwas schaffen können, was bleibt und was Bestand hat. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den Vers 157. Lass mich dein sein und bleiben. 157. Kommenden Donnerstag ist die Ludwig-Hofacker-Konferenz. Wir haben hier in Stuttgart im Hospitalhof eine Veranstaltung. Wir freuen uns auf das Wort von Klaus-Jürgen Diehl, lange im CVM Westbund, leitend tätig Theosorg, früher Landesbischof hier. Christoph Morgen, noch Präses des Gnadauverbandes, und Dr. Preumer aus der Lobetalarbeiterdiakonie in Celle. Hinten liegen noch Programme aus. Ich möchte Sie darauf noch einmal ganz bewusst hinweisen, einladen. Dann noch etwas, das ist wichtig, dass wir es hier sagen. Alles andere finden Sie dann in dem Zettel, der hinten ausliegt, unser Übersichtszettel. Ihr Nachbar berät Sie gerne. Den Weisen brauchen Sie, den Weisenzettel. Am nächsten Sonntag haben wir um 10.30 Uhr etwas Spezielles angeboten. Mein Bruder Rolf, der jetzt im Ruhestand ist, hat das immer wieder mit Gruppen gemacht. Ich selber bin einmal interessiert, da teilzunehmen, aber ich kann nicht wegen dem zweiten Gottesdienst. Stuttgart im 19. Jahrhundert hatte einen großen Aufbruch des geistlichen Lebens, fast ausschließlich durch Nichtpfarrer getragen, durch Gemeindeglieder. Da war die Charlotte Reilen, da war der Kaufmann Lotter. Am Marktplatz der große Missionsmann, war die Bibelanstalt mit Steinkopf, das war das Waisenhaus schon drunten am Charlottenplatz. Das war überhaupt interessanter CVM Stuttgart. Er macht einfach so eine Wanderung an diese Plätze hin. Oft sind die alten Gebäude nicht mehr aufgebaut, aber das ist mal schön zu sehen, wie Gott im letzten Jahrhundert in unserer Stadt Großes gewirkt hat. Und man will da gerade schreien, Herr, tu es noch einmal. Man trifft sich gleich im Anschluss nach dem Gottesdienst, nach dem ersten Gottesdienst, und zieht dann los. Es ist etwa ein Dreiviertelstunden und man sollte tüchtig marschieren können, weil sonst der ganze Geleitzug aufgehalten wird. Aber das wäre dann schön, und sonst kann es Ihnen ja nachher jemand erzählen. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass Sie das nicht übersehen, weil das eine einmalige Sache ist. Und das Opfer, das wollen wir heute für die Arbeit der deutschen Indianer-Pioniermission geben. Mich beeindruckt die Arbeit der DIPM, das Zentrum in Lonsingen, immer so sehr. Annette Steinhaus, unsere Gemeinde, ist ja dort. Dieses Werk war auch von einigen Missionsfreunden, auch Leute wie Sie und ich, einfach ins Leben gerufen worden. Die sind sich klar geworden, dass das ist dran. Wurden verspottet und verlacht. Und erst heute merken wir, dass Gott eine ganz große Ernte unter diesen misshandelten, unterdrückten und auch aussterbenden Indianern tut. Die deutsche Indianerpioniermission ist eine der Missionen, die mit dem wenigsten Geld eigentlich leben muss und sicher auch die kargen Gehälter dort zahlt, so wie es eben gerade möglich ist. Und doch geschieht so viel Segen. Und gleich am Anfang ist ja das schreckliche Unglück passiert, dass so ein Missionsflugzeug abgestürzt ist. Ich glaube, 5 Tote waren es damals. 7 Tote. Und wo man sagt, soll man überhaupt noch weitermachen? Und der Gehorsam gegen den Missionsbefehl war groß. Also dafür geben wir heute unsere Gaben. Ganz herzlichen Dank. Und wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, dass du dieses Wunder vollbringst bei uns, das ist so wichtig, dass wir nicht im alten Trott weiterleben, sondern uns ganz bekehren und dir zur Verfügung stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.